Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Werte und Leadership wird Ihnen präsentiert von Westlotto.
Hallo und herzlich willkommen zur 58. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. Heute ist Thomas König zu Gast. Er ist seit 2018 Mitglied des Vorstands der E.ON SE und verantwortet dort den Geschäftsbereich Energienetze und den Einkauf. Zuvor hat er einen kontinuierlichen Aufstieg hingelegt im Bereich der E.ON. Das heißt, er stieg ein bei der Fieber AG, einem der Vorläufer der E.ON, war dann auch beteiligt an der Fusion von Fieber und FIAG, die dann in die E.ON mündete. Er hat verschiedene spannende Projekte dort gemacht. Dazu wird er auch gleich im Gespräch etwas berichten. Wir sprechen heute über die Werte Mut und Thomas König hat ein ganz eindrucksvolles Beispiel dazu. Wir sprechen auch über den Wert von Teamgeist und warum es so wichtig ist, gerade für Führungskräfte ein gutes und wertschätzendes Team um sich herum zu haben. Hallo Thomas, schön, dass du Gast in unserem Podcast Werte und Leadership bist.
Hallo Andrea, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich natürlich sehr, dich nach langer Zeit mal wieder zu sehen oder besser gesagt wieder zu hören.
Korrekt. Du hast uns drei Gegenstände und drei Werte mitgebracht heute und ich bin schon gespannt, mit welchem du starten möchtest. Und vielleicht beschreibst du den Gegenstand kurz, damit sich unsere Hörer und Hörerinnen das vorstellen können.
Der erste Gegenstand ist ein Edelstahlnagel. Okay. Der ist 25 Zentimeter lang.
Wow, das 5 ist richtig lange.
Ja, lang. 5 Millimeter im Durchmesser und hat eine ziemlich scharfe Spitze und in der Mitte ein Gewinde.
Okay.
Was glaubst
das
du wohl, was ist das wohl? Also dieser
das
Gegenstand
sieht nach Folterinstrument aus, wenn du mich so fragst, oder?
Ja, ich würde nicht sagen Folterinstrument, aber es ist schon mit Schmerzen verbunden, um das deutlich zu sagen. Dieser Nagel ist ein Symbol für ein Ereignis, Andrea, was mein Leben rückblickend betrachtet, sowohl privat als auch beruflich, stärker geprägt hat als alles andere in meinem Leben. Und dieser Nagel, obwohl er so schön blitzsauber glänzt, ist bereits 44 Jahre alt und das bringt mich zurück zu meinem 16. Lebensjahr. Die Geschichte dazu ist wie folgt. Ich bin im Sauerland groß gewachsen, ländliche Gegend, und mit 16 war es mein größter Wunsch, mobil zu werden. Und als ich 16 wurde, kamen gerade die 80 Kubik Leichtkraftleder auf den Markt. Und ich hatte schon anderthalb Jahre dafür gespart, mir dann auch ein solches Gerät zu kaufen. Und ich hatte auch große Freude daran, aber die Werte nur für ein halbes Jahr. Und dann hatte ich einen sehr, sehr schweren Unfall. Oh. Mir hat ein PKW die Vorfahrt genommen und hat mich rechtzeitig volle Suppe erwischt mit der Stoßstange direkt gegen mein rechtes Bein. Und dieses rechte Bein war, ja, man muss das so brutal sagen, war ziemlich zermatscht. Ich hatte einen offenen Ober- und Unterschenkeltrümmerbruch und mein Leben war von, ich sag mal, einer Minute auf die andere, hat sich komplett verändert. Du kannst dir vorstellen, mit 16 junger, heranwachsender Mann. Ich habe jeden Tag Sport getrieben. Ich war aktiv im Fußballverein, im Tischtennis und im Schwimmverein. Mhm. Und dann ging plötzlich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes nichts mehr. Ich war 183 Tage ans Bett gefesselt, konnte mich nicht bewegen, konnte mich nicht waschen, nicht auf Toilette gehen, wurde gefüttert, hatte danach noch viele OPs und nach den 183 Tagen Krankenhaus noch etwa 8 Monate auf Krücken, ohne das Bein belasten zu dürfen.
Wow.
Das ist die Geschichte hinter diesem Nagel. Und welcher Wert verbirgt
Jahr,
sich?
Das ist ein ganzes Jahr, oder?
Ja.
Das ist ein ganzes Jahr, dass du dadurch irgendwie
mehr als ein Jahr.
Mehr als ein Jahr.
Was verbirgt sich symbolisch hinter diesem Nagel? Beziehungsweise welche Werte und wie hat dieses Ereignis so mein Leben und sicherlich später auch meinen Führungsstil beeinflusst? Ich konnte, ich habe es dir vorhin gesagt, von einem Tag auf den anderen gar nichts mehr machen. Ich war vollkommen hilflos und auf die Unterstützung von anderen angewiesen. Und deshalb verbinde ich mit diesem Nagel insbesondere den Wert Respekt und Wertschätzung. Es ist aber noch mehr, denn du kannst dir vorstellen, also Respekt und Wertschätzung vor allen Menschen, die mir geholfen haben. Denn ohne die Hilfe von ganz, ganz vielen Menschen wäre ich nicht wieder auf die Beine gekommen. Angefangen von meiner Familie, von meinen Eltern und Geschwistern, aber vor allen Dingen das Krankenhauspersonal. Sowohl der Chirurg, der Anästhesist, auf den ich mich immer gefreut habe, weil wenn der kam, hatte ich keine Schmerzen mehr. Und ich hatte, Stichwort Folterinstrument, ich hatte schon anständig Schmerzen. Deshalb habe ich mich immer gefreut, wenn der Anästhesist kam. Aber auch Krankenschwester, Pfleger, Zivildienstleistende, die haben mir so sehr in dieser schwierigen Zeit geholfen, dass ich denen heute noch unendlich dankbar bin. Das hat mich schon sehr gelehrt, Respekt und Wertschätzung vor der Leistung anderer zu haben, und zwar egal, was sie tun. Und ich will es vielleicht noch mal an zwei Beispielen machen, wenn ich an das Krankenhaus denke. Der Chirurg hat mich operiert und der war damals ziemlich mutig, weil mein Bein so kaputt war, dass viele klassische OP-Methoden gar nicht anwendbar waren. Aber dem bin ich genauso dankbar wie dem Zivildienstleistenden, der mich gewaschen hat und mir auf die Toilette geholfen hat. Das würde ich sagen, Respekt und Wertschätzung vor der Leistung anderer Menschen, und zwar egal, was sie machen. Das war eine Anlage vielleicht vorher schon da, aber die Zeit im Krankenhaus, wenn man so lange liegt, Andrea, kannst du dir viel vorstellen, da hat man viel Zeit nachzudenken, und das hat mich extrem geprägt. Aber nicht nur Respekt und Wertschätzung verbinde ich mit diesem Nagel, sondern wenn ich jetzt mal an das Thema Werte und Führung weiterdenke, es ist noch viel mehr, denn es ist eine sehr lange Zeit gewesen. Du hast gesagt, über ein Jahr. Ich glaube, ich habe da auch ein ausgeprägtes Maß an Zielstrebigkeit entwickelt. Denn ich wollte wieder auf die Beine kommen. Ich wollte wieder laufen. Und das hat viel Kraft gekostet und Ausdauer. Insofern andere Werte wie Durchhaltevermögen, Zuversicht, auch wenn man wirklich down ist, wenn man glaubt, es geht nicht weiter, weil das Bein einfach nicht zusammenheilen wollte. Nicht aufgeben, auch in schwierigen Phasen, das verbinde ich auch mit diesem Nagel. Und last but not least, das war eine Teamarbeit. Und ohne das gesamte Team, ich habe vorhin mal das Team im Krankenhaus schon ein bisschen beschrieben, hätte ich es nicht geschafft. Jeder im Team hat einen wertvollen Beitrag geleistet, und ohne jedes einzelne Teammitglied wäre ich nicht wieder auf die Beine gekommen. Und ich glaube, Teamgeist spielt auch eine riesengroße Rolle bei diesem Nagel.
Absolut. Und dieser Nagel, ich sag mal, der steckte dann in deinem Bein drin, oder?
Ja, das ist nur einer von 12. Ich hatte 12 dieser Nägel quer durchs Bein gebohrt, und zwar oberhalb und unterhalb der zertrümmerten Knochen. Jeweils 3, und die sind dann von außen verschraubt worden.
Und die sind jetzt wieder geheilt, oder hast du da jetzt künstliche Knochen? Ich kann mir das gar nicht vorstellen.
Na, das Bein ist wieder in Ordnung gekommen. Und wenn ich dir das, wenn du mich heute, du hast mich ja in München gesehen. Also ich fahre heute auch leidenschaftlich Mountainbike. Ich bin wieder auf Skiern unterwegs. Ich bin regelmäßig im Sommer in den Bergen unterwegs, auf längeren Touren. Also es ist alles wieder in Ordnung gekommen. Ein Schönheitspreis werde ich mit dem Bein nicht mehr gewinnen, aber darum ging es mir auch gar nicht. Mir ging es wieder darum, wirklich eigenständig zu laufen und mich bewegen zu können. Und das ist alles wieder gut geworden.
Und sag, was macht es mit einem Menschen, wenn sich von einem auf den anderen Tag das Leben so grundlegend verändert? Das ist ja ein Rieseneinschnitt.
Ja, das deshalb habe ich den Nagel ja auch gewählt. Das war schon hart, kann ich dir sagen. Mhm. Also wenn mich meine Freunde besuchten und am Wochenende erzählten sie dann, es geht jetzt hier und dahin, und ich lag festgenagelt im Bett.
Ja.
Und ich hatte dir ja vorhin von mal schwierigen Phasen erzählt. Weißt du, wenn man so lange liegt, ich hatte irgendwann den Rücken durchgelegen, also blanke Haut. Das macht eine Menge mit dir. Das gibt dir viel Zeit nachzudenken. Was soll man auch die ganze Zeit im Bett machen, außer lesen, Fernseh gucken, unterhalten? Aber man hat sehr, sehr viel Zeit nachzudenken. Und ich glaube, ich war gezwungenermaßen in einem Alter, wo viele andere Jugendliche das Leben genießen, habe ich ein Jahr ausgesetzt.
Was hat dir Kraft gegeben in dieser Zeit? Du hast ja gerade beschrieben, mit 16, da ist man ja so, da will man ja raus.
Das ist auch eine interessante Frage, die kann ich dir auch sehr klar beantworten. Was mir am meisten Kraft gegeben hat, war meine Familie. Und da musste ich immer wieder auch später drüber nachdenken. Weißt du, mit 16 hatte ich, du kennst das, Pubertät, Rebellion. Ich erinnere mich an viele, ich sag mal, politische Gespräche mit meinem Vater, wo ich schon aus Prinzip, ich sag mal, Kontra geben musste. Und wir haben uns, muss ich schon sagen, auch in der Zeit häufig gestritten. Also über Themen, aber das hat ordentlich geknallt. Und mein Vater, obwohl er natürlich auch berufstätig war, genau wie meine Mutter, beide hatten viel Zeit am Tag mit Arbeit verbracht. Die waren bis auf einen Tag, wirklich nur einen Tag, bei mir im Krankenhaus. Also von 183 Tagen waren die 182 Tage da. Jeden Abend nach der Arbeit, immer eine Kleinigkeit hatten sie damit, sei es mal eine Kugel Eis oder irgendwie Malzbier oder irgendwas, aber irgendetwas Nettes. Genauso meine Geschwister, die waren jünger als ich, die waren nicht ganz so oft da, aber auch schon sehr häufig, und mir hat die Familie extrem Rückhalt gegeben. Und Freunde natürlich. Aber du kannst dir vorstellen, wenn man so 183 Tage im Krankenhaus liegt, am Ende war die Besuchsfrequenz nicht so groß, immer noch hoch, aber nicht so groß wie am Anfang. Ich hatte am Anfang sehr viel Ablenkung, aber verständlicherweise nimmt das mit der Zeit auch ab. Sodass meine Familie, die hat mir extrem Rückhalt gegeben.
Ja, Wahnsinn. Das ist wirklich ein einschneidendes Erlebnis. Und ich kann mir kann wirklich nachvollziehen, dass du sagst, es prägt deinen Führungsstil auch bis heute.
Ja.
Erzählst du das offenem Team? Wissen die das bei dir?
Ja, ab und zu. Ich werde natürlich gerade auch, ich kümmere mich im Unternehmen sehr, sehr intensiv um Nachwuchsarbeit. Bin zum Beispiel Sponsor hier für unser internationales Trainee-Programm. Aber ich habe ganz viele junge Menschen, die ich persönlich coache. Und die fragen mich natürlich auch regelmäßig, was hat dich geprägt? Was ist in deinem Leben schon mal schiefgegangen? Und was hat das mit dir gemacht? Und da bietet sich diese Geschichte natürlich an, weil sie mich so geprägt hat wie nichts anderes im Leben.
Wird man dadurch risikoaverse? Also dürfen zum Beispiel deine Kinder Motorrad fahren oder ist das ein No-Go?
Das ist ein No-Go, in der Tat. Ich würde nicht sagen grundsätzlich risikoaverser. Ich glaube risikobewusster. Aber ich, Andrea, ich habe es bei meinem Sohnemann. Meine Tochter ist glücklicherweise jetzt gar nicht auf die Idee gekommen zu fragen. Aber mein Sohn, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Der sagte natürlich auch, Papa, mit 16 wünsche ich mir aber ein Moped. Und da sagte ich, Jan, bitte nicht. Und ich hab ihn damit geködert, dass ich ihm gesagt habe, mit 18 kriegst du wirklich ein schönes Auto. Aber dafür musst du dann 2 Jahre aushalten. Aber bitte verzichte auf ein Motorrad oder ein Leichtkraftrad, weil, das muss ich auch schon sagen, bei aller Unterstützung meiner Eltern, die haben da massiv auch drunter gelitten. Die haben mich das nicht spüren lassen, aber das haben mir sowohl meine Mutter als auch mein Vater später erzählt, ja, was das auch mit ihnen gemacht hat und wie traurig sie zu Hause gewesen sind, ohne mich das im Krankenhaus spüren zu lassen.
Ja.
Und ich hatte in der Beziehung, Andrea, schon Sorge, ich möchte das nicht mit meinen eigenen Kindern erleben, was meine Eltern mit mir erlebt haben.
Ja, das kann ich gut verstehen.
Wie gesagt, ich habe ihn geködert und es hat auch ein bisschen gedauert und er hat auch ein bisschen geschmollt, aber am Ende ist es gut gegangen.
Sehr gut. Und 2 Jahre sind ja auch nur 2 Jahre.
Ja, mit 16 sind 2 Jahre natürlich eine Ewigkeit. Also.
Ja gut, aber im Rückblick nicht mehr so lange.
Ja, genau.
Thomas, du hast uns noch 2 weitere Gegenstände mitgebracht. Was hast du noch dabei?
Ja, der 2. Gegenstand, das ist ein Thumbstone. Den bekommt man in der Regel für den Abschluss von Projekten geschenkt. Den halt zeige ich dir jetzt mal so in der Kamera. Und da ist ein Spruch drauf. Und dieser Spruch, der hat mich auch ganz maßgeblich geprägt. Und dazu gibt es aus meiner Sicht auch eine spannende Geschichte. Ich lese den Spruch mal vor. Alle sagten, das geht nicht. Dann kam einer, der das nicht wusste. Der hat's gemacht.
Und beschreib mal, da ist so ein kleiner Junge, oder was?
Und da ist ein kleiner Junge drauf mit einem Helm, einer Schutzbrille und auf dem Rücken trägt er eine Rakete. Also Flying to the Moon würde ich das vielleicht mal beschreiben. Und jetzt zur Geschichte hinter diesem Spruch und dem Bild. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Zu dem Zeitpunkt war ich schon Vorstandsvorsitzender einer unserer großen Regionalgesellschaften. So, und du kannst dir vorstellen, als Vorstandsvorsitzender, man hat Stäbe, die sich um einen kümmern. Ich hatte zu dem Zeitpunkt sogar schon einen eigenen Fahrer und 2 Assistentinnen und. Also ich war ich sag mal, rundum.
Du warst umsorgt.
Umsorgt. Und dann kam der Anruf von unserem damaligen CEO aus Düsseldorf. Wir hatten damals noch die Zentrale in Düsseldorf. Und da sagte Herr König, wir brauchen Sie hier. Wir haben vor, ein Effizienzprogramm zu starten. Wir geraten finanziell in Schieflage und wir müssen Geld zusammenkratzen. Und wir bitten Sie, dass Sie das Projekt leiten. Und das war damals für E.ON undenkbar. Also wir haben bis dahin noch nie, also immer wieder kleinere Kostensenkungsprogramme gefahren, aber das war ein anderes. Ich sag gleich, erzähle dir gleich, welche Größenordnung das hatte. Und meine Frage war dann, ja, ab wann soll ich denn starten? Und dann war die tatsächliche Antwort nächste Woche. Also nächste Woche hat nicht ganz geklappt, weil ich waren die Kinder noch sehr klein, 5 und 1. In Niedersachsen waren Schulferien und ich habe dann gesagt, also ich will auf jeden Fall jetzt mit der Familie erst noch die 14 Tage in die Ferien fahren, aber dann stehe ich bereit. Ich war also tatsächlich 3 Wochen nach dem Anruf, habe ich unser Haus verlassen, Familie eingepackt. Wir sind in eine 45 Quadratmeter Wohnung zu viert mit 2 kleinen Kindern nach Düsseldorf gezogen und ich habe die Projektleitung übernommen. Allein das wäre schon mal eine Geschichte wert für die Familie. Aber ich habe bewusst erzählt, vorher umsorgt der CEO. Und dann hatte ich, Andrea, nichts. Ich hatte außer einer geliehenen Assistentin, die mir zur Seite stand, nichts, keinen einzigen Mitarbeiter. Ich war separiert, weil das Projekt hochgeheim war. Ich war in einem komplett anderen Gebäude untergebracht. Und das Einzige, was ich hatte, war ein extrem straffer Zeitplan, nämlich 3 Monate. Da sollte im Aufsichtsrat der ENSE berichtet werden. Und die Mindestanforderung war 1 Milliarde Euro.
Puh.
Und ich kann dir sagen, ich habe am ersten Abend alleine in meinem Büro gesessen. Ich bin auch eher, also ich brauche Menschen um mich rum. Ich bin kein Homeoffice-Typ. Und ich saß dann, wie gesagt, alleine ohne irgendeinen in meinem Zimmer abends und habe mir nur gedacht, wie sollst du das schaffen? 1 Milliarde, 3 Monate. Und dann hat mir der CEO damals noch den Spruch mitgegeben, ja, Thomas, nachher wirst du weniger Freunde haben als vorher.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja ein hochgradig unbeliebter Job, den du da gemacht hast. Unerfreulicher Inhalt.
Allerdings. Und dann habe ich nur da gesessen und gesagt, wie kriegst du das hin? Und ich saß vor so einem alten, schäbigen, wirklich Eichenschreibtisch mit so einer abgewetzten Lederauflage. Und die habe ich hochgehoben. Und unter dieser Lederauflage lag dieser Spruch. Alle sagten, das geht nicht. Dann kam einer, der das nicht wusste und der hat's einfach gemacht.
Wie? Hatte das jemand drunter gelegt oder?
Ja, aber das war Zufall. Das war Zufall. Das waren in dem Haus, da wurden regelmäßig Projektmitarbeiter untergebracht und ich glaube, es war aus einem IT-Projekt und irgendeiner der Kolleginnen oder Kollegen hat diesen Spruch da liegen lassen und der hat mir echt Mut gemacht. Er hat gesagt, genau so machst du es. Hab keine Angst, wenn du es nicht schaffst, dann schaffen es andere auch nicht. Aber ich habe eher, und da hat mir wieder auch das Krankenhaus geholfen, ich habe mit Zuversicht nach vorne geguckt und habe gesagt, das kriegst du irgendwie schon hin. Ja, und am Ende war es nicht nur irgendwie hinkriegen, sondern wir haben tatsächlich am Ende des Projektes fast 1,5 Milliarden Euro heben können über 2 Jahre. Es war am Ende ein erfolgreiches Projekt. Jetzt aber wieder zurück, Andrea. Aber es war für mich schon ein hartes Stück Arbeit. Und ich habe für mich auch sehr, sehr viel gelernt, was so meinen Führungsstil angeht. Und ich verbinde mit diesem Spruch, kannst du dir vorstellen, das wird jetzt nicht so schwer, Mut. Denn ich musste vieles Neues ausprobieren. Wir hatten innerhalb kürzester Zeit hunderte von Einzelentscheidungen zu treffen, unter hoher Unsicherheit. Ich war es eigentlich gewohnt, ausreichend Zeit zu haben, Dinge zu durchdenken, zu analysieren, rechtsrum, linksrum. Ich glaube, wir waren auch lange Zeit ja fast perfektionistisch unterwegs. Und das geht in so einem Projekt, das geht einfach nicht. Also man muss viele Entscheidungen schnell treffen, unter hoher Unsicherheit. Man muss mit großen Widerständen umgehen. Das hattest du am Anfang ja auch schon gesagt. Ja, das ist ja nichts, was zwingend Freude macht. Allerdings wegducken geht auch nicht. Wir waren einfach finanziell in einer schwierigen Situation und ein Weiter-so kam nicht in Frage. Und dann ging es halt nur noch darum, wie kriege ich das jetzt hin? Und wie setze ich jetzt mein Team zusammen? Und da kommt wieder der Teamgedanke, genau wie im Krankenhaus. Das kann man natürlich niemals alleine schaffen. Ich habe mir dann ein 30-köpfiges Team aus der gesamten Gruppe international zusammengestellt. Wir haben noch Berater an Bord geholt. Ja, und dann ging's los. Und ja, zu Mut gehört eben auch ein hohes Maß an Fehlertoleranz. Wenn man glaubt, man könnte alles perfekt machen, das wird nicht funktionieren. Man muss Dinge ausprobieren. Man muss ausgetrampelte Pfade verlassen. Man kann auch nicht mehr everybody's darling sein.
Diese Akzeptanz zu kriegen, dann gibt's da, was hast du gemacht damals?
Ja, in meinem Team habe ich mir erstmal viele sogenannte junge Wilde geholt. Also Kollegen, von denen ich wusste, die können was, die trauen sich was. Und das waren alles so Kolleginnen und Kollegen, von denen ich wusste, die begreifen eine Krise als auch als Chance. In Krisensituationen kann man ja Dinge auf den Weg bringen, die schwierig oder kaum zu machen sind, wenn es dem Unternehmen sehr gut geht. Also ich hatte junge Wilde um mich rum geschart und dann habe ich mir für viele, wir haben natürlich dann den Konzern nach Segmenten beleuchtet, also Erzeugung und Netzgeschäft und Vertrieb. Und dann hatten wir große Funktionen, in denen auch hohe Kosten entstehen, wie Einkauf, wie IT zum Beispiel. Da haben wir also Gruppen gebildet und für diese Gruppen habe ich mir sogenannte Sounding Boards zusammengestellt und in diese Sounding Boards habe ich eben nicht junge Wilde, sondern die Top-Führungskräfte des Konzerns eingeladen. Und mit denen habe ich dann unsere Ideen, die wir hatten, wie wir Dinge anders machen können, wie wir Prozesse beschleunigen können, wie wir Kosten senken können. Das habe ich mit denen dort diskutiert und um Feedback gebeten, auch um Ratschläge. Ist das praktikabel? Kriegen wir das umgesetzt? Wo sind die größten Stolpersteine? Und über diese Einbindung, Andrea, habe ich natürlich dann, ich sag mal, die erfahrenen Top-Manager auch größtenteils, ich sag bewusst größtenteils nicht alle, alle konnten wir nicht mitnehmen, weil viele auch persönlich betroffen waren. Aber ich habe versucht, aus Betroffenen Beteiligte zu machen. Und diese Einbindung hat am Ende ganz gut funktioniert.
Ich könnte jetzt da noch lange mit dir drüber weiter diskutieren, aber du hast noch einen dritten Gegenstand dabei, über den wir auch noch sprechen wollen.
Ja, der dritte Gegenstand, das ist eine kleine Bronzeskulptur. Und zwar, ich beschreibe das mal als menschliche Pyramide. Unten stehen drei Menschen, die einen Kreis bilden und die Arme auf Schulterhöhe verschränkt haben. Mhm. Die tragen zwei weitere, das ist die zweite Ebene. Und ganz oben steht einer dann alleine auf den Schultern der zweiten Ebene dieser Pyramide. Diese kleine Skulptur hat mir mein Schwiegervater geschenkt, als ich E.ON-Vorstand wurde und sollte mich daran erinnern, niemand, der an der Spitze steht, ganz oben, steht da und bleibt da stehen, ohne die Unterstützung von vielen, vielen anderen Menschen. Das ist für mich so das Symbol wieder für Teamgeist, für gegenseitige Unterstützung und Stärkung. Denn wenn man sich diese Skulptur so anguckt, es reicht aus, an beliebiger Stelle einen rauszunehmen und die gesamte Pyramide verliert ihre Stabilität und bricht zusammen. Und der am höchsten und am schmerzhaftesten fällt, ist der an der Spitze. Und das ist etwas, ich glaube, dass jetzt bin ich wieder auch beim Krankenhaus, aber das kann ich dir jetzt auch erst rückblickend wieder sagen. Ich habe in meinem Berufsleben fast ausschließlich Aufgaben gemacht, die ich nicht alleine hätte bewältigen können. Ich war von Anfang an, selbst bei meiner allerersten Aufgabe, kann mich noch gut dran erinnern, ich musste als junger Mann damals frisch von der Uni eine 10 Millionen Euro Investition rechnen und dem damaligen Vorstand gegenüber verteidigen. Und für mich waren 10 Millionen Euro, Andrea, kannst du dir vorstellen, als junger Mann frisch von der Uni unglaublich viel Geld.
Na klar.
Und das war mein erster Job damals bei Faeber, einer der beiden großen Vorgängergesellschaften, der E.ON. Und ich fragte dann meinen damaligen Abteilungsleiter, ich sag mal, der hieß Andreas. Andreas, wer hilft mir denn? Ja, nee, 10 Millionen muss er alleine machen. Also
das ist nicht so viel.
Das war so die Größenordnung, die man auf Referentenebene damals in dem Bereich zu verantworten hatte. Aber ich habe es natürlich nicht alleine gemacht. Ich war projektverantwortlich, aber ich hatte Unterstützung aus dem Finanzbereich, aus dem Steuerbereich, aus dem Personalbereich. Also von Anfang an war ich nie alleine unterwegs und ich habe so viel auch gelernt von Anfang an. Arbeit im Team macht mehr Spaß. man lernt unheimlich viel. Man bekommt zusammen viel, viel mehr hin als alleine. Viele Augen sehen mehr als nur zwei Augen. Unterschiedliche Teams sind deutlich leistungsfähiger, als wenn man alleine unterwegs ist oder in einer Gruppe absolut gleichartig denkender. Also das hat mich von Anfang an fasziniert. Und das symbolisiert für meine Begriffe auch diese kleine Skulptur, die natürlich bei mir ständig auf dem Schreibtisch steht und ich mich immer wieder dran erinnert, du bist nur deshalb da oben und kannst oben nur dann erfolgreich sein, wenn du ein starkes Team hast, was dich stützt, unterstützt, auf das du vertrauen kannst, auf das du Verantwortung delegieren kannst. Nur so funktioniert's und nur so macht's auch richtig Spaß. Und das verbinde ich mit dieser Skulptur.
Und was gibst du in dein Team rein? Du hast im Anfang schon kurz erwähnt, du bist Mentor für Jüngere, du coachst Jüngere. Ist das dein Invest sozusagen in die Pyramide unter dir?
Ich würde es jetzt nicht als Invest bezeichnen, sondern ich versuche einfach ein Stück weit von dem wiederzugeben, was ich selbst hier im Unternehmen erfahren habe. Ich hatte einen von Anfang an, Andrea, ich muss sagen, ich habe so Glück gehabt, also ich bin ja jetzt fast 30 Jahre im Unternehmen, ich habe so Glück gehabt mit meinen Führungskräften, dass das für mich einfach ich versuche möglichst viel von dem, was ich gelernt habe, was ich an Unterstützung erfahren habe, auch wieder zurückzugeben. Also das, was mich heute, und das hat sich sicherlich im Laufe der letzten Jahre auch oder Jahrzehnte verändert, aber was mir die größte persönliche Erfüllung gibt, ist Talente zu entdecken, in jungen Menschen zu sehen, die kann das oder das, und oftmals trauen die Kolleginnen und Kollegen, die Jungen, sich das ja gar nicht selbst zu. Und mit etwas Erfahrung und Abstand, ich glaube, erkenne ich schon, Mensch, das wäre eine Aufgabe. Und dann zu sehen, wie jemand mit seinen Aufgaben und im Team wächst, sich weiterentwickelt und dann ihren oder seinen Weg geht. Also das muss ich sagen, das erfüllt mich wirklich. Das macht mir Spaß, da bin ich stolz drauf. Und wenn ich abends nach Hause gehe, dann ist das die Entwicklung wirklich von Talenten bis hin zu Vorständen. Das ist das, was mich am meisten glücklich macht. Ich habe selbst viel Unterstützung erfahren, auch viele spannende und herausfordernde Aufgaben. Aber wenn ich ein bisschen was von dem zurückgeben kann, dann mache ich das gerne.
Das war ein super Schlusswort und ich hoffe, dass sich viele Führungskräfte da jetzt inspirieren lassen und das dir gleich tun. Vielen Dank, Thomas.
Vielen Dank, Andrea, und bis bald.
Das war die 58. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Werte und Leadership ist eine Produktion von Aldente Entertainment. Produktionsleitung Anna-Maria Brandt. Postproduktion Leonie Hartmann. Werte und Leadership ist ein Podcast für die Wertekommission mit freundlicher Unterstützung von Westlotto.